hallo und herzlich willkommen heute zur 225. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute bin ich in Asselheim bei Matthias Gaul. Und im Kern dreht sich dieses Gespräch um eine Frage, die viele gute Winzer beschäftigt, aber nur wenige so konkret beantworten können. Wie entsteht Präzision im Wein? Wie entstehen Weine, die Dichte haben, ohne schwer zu werden, die Spannung zeigen, ohne nervös zu wirken und die Länge besitzen, ohne in bloße Kraft umzuschlagen? Genau darüber spreche ich mit Matthias Gaul. Über Asselheim als Herkunft, über Kalk, über Wind, über ein Klima, das fordert und zugleich formt. Über ein Erntefenster, das enger geworden ist, über Pressung, Hefelager und den richtigen Moment für die Abfüllung. Und über Chardonnay und Sekt als zwei Felder, an denen sich seine Handschrift besonders klar ablesen lässt. Was mich an Matthias beeindruckt: Er spricht nicht in Schlagworten, sondern Entscheidungen. Man spürt sehr schnell, dass hier jemand Wein vom Ort her denkt und zugleich vom Prozess. Und genau aus dieser Verbindung entsteht ein Stil, der nicht auf Lautstärke setzt, sondern auf Zug, Textur und Balance. Ein sehr dichtes Gespräch und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören. Los geht's! So, Matthias, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute hier im Podcast dabei zu haben.
Ja, ich freue mich auch sehr, Wolfgang.
Matthias, wo erreiche ich dich gerade?
Ja, ich sitze in unserem schönen Wohnzimmer. Das ist eine alte Scheune, die am Ortsrand steht und ich habe freie Sicht übers Dorf und sehe 80% unserer Weinberge.
Matthias, bevor wir gleich ganz tief reingehen, so in die Themen Asselheim, eure kühlen Kalkterroirs und dann auch natürlich eure Kellerentscheidungen, will ich dir zunächst mal 6 Bälle zuwerfen. Mhm. Einfach zum Ankommen, zum Warmwerden. Ja. Jede Antwort gern maximal 1 Minute und eher Bauch als Doktorarbeit.
Ja, okay.
Gut. Einverstanden?
Ja, sehr.
Super. Also, erster Ball. Wenn du an den Moment zurückdenkst, in dem dir klar wurde, ich will nicht nur Wein machen, ich will eine eigene Handschrift bauen. Wo warst du damals und was ging dir durch den Kopf?
Also ich habe einen Schlüsselmoment, da habe ich einen Anruf bekommen vom Südwestfunk und mir wurde am Telefon erklärt, ich war mit am Bauarbeiten, war ein kleines Weingut, dass ich den Rieslingpreis gewonnen hatte. Und das hat bei mir schon was ausgelöst, wo ich gemerkt habe, oh, wir können hier mit einer Handschrift, mit unseren Böden was erreichen.
Es war im Grunde genommen eine Bestätigung für das, was ihr gemacht habt?
Ja, weil ansonsten mit meinem Vater konnte ich so nicht drüber diskutieren. Zu dem Zeitpunkt fehlten mir noch so ein bisschen die Mentoren. Ich habe das schulische Wissen gehabt. Ich war gerade 5 Jahre im Betrieb, 3 Jahre, ja, 5 Jahre, so dazwischen irgendwie. Mein Vater war noch quasi der Chef. Wir waren im Übergang zu einer GbR, dass ich Teilhaber bin und der aber auch ein bisschen akzeptiert, was ich mache. Und so mit Traubenhalbieren, Ertragsreduzierung, einzelne Weinberge für sich ausbauen. Und dass man mal rausfindet, welche Lage kann was. Weil das kenne ich von meinem Opa her nicht und von meinem Vater. Die haben, sag mal, alle Rieslinge nach Öxle so ein bisschen sortiert und ausgepresst und vergoren.
Da kommt die nächste Frage ganz zu Pass. Welche Flasche, Matthias, welche Flasche hat dich mal richtig klein oder demütig gemacht? Ja, vielleicht, weil du gemerkt hast, dass das eine andere Liga ist. Ja. Und was genau war es, was dich an diesem Wein dann so fasziniert hat? Textur, Energie, Länge, vielleicht sogar Ruhe?
Ja, das war also nicht nur ein Wein, sondern ich habe das Vergnügen gehabt und immer mal wieder in einem Keller in Burgund, in Bonn, Da sind nur 25 Barrique-Fässer drin, aber jedes ist ein anderes große Gewächslage. Und die haben wir alle durchprobiert. Und der Unterschied zwischen den Böden, den Hangneigungen, und das hat mich schon sehr, sehr inspiriert. War natürlich Pinot, also es war Pinot, nur ganz wenig Chardonnay, die waren im Nachbarkeller. Und was hat mich da fasziniert? Die Erinnerung an diese Weine habe ich mich, zum Teil erinnere ich mich heute noch dran. Also eine Kombination von all dem, was du eben gesagt hast. Also das ist ja auch die Kunst, diese verschiedene Kombination, die ein Wein ausmacht. Säure, Alkohol, Tannin, Frucht, die aus vielen, vielen hundert Aromakomponenten zusammengesetzt ist, dass man das in eine Kombination bekommt, wo was raussticht, was einem erinnert. Also in Erinnerung bleibt, in angenehmer Erinnerung natürlich. Ne?
Du hast sicherlich damals auch recherchiert, versucht herauszufinden, wie wurden diese Weine gemacht. Ist davon was für dich heute noch Maßstab?
Ja, ist auf jeden Fall. Und das ist auch so typisch. Ich bin ja sehr oft auch mit meiner Frau in Frankreich und das ist so ein bisschen auf dem Land, selbst die Top-Weingüter, es wird einfach, und das war bezeichnend und hat mich geprägt, da wird nicht viel gemacht. Also der musste auch nicht viel erzählen, wie da was gemacht wurde, sondern es ist wirklich der Haupteinfluss Boden, richtige Rebsorte, richtiges Alter der Rebsorte. Und dann eben eine saubere Kellerwirtschaft, also Sauberkeit ist wichtig. Aber das Schwefelmanagement habe ich dort gelernt, tatsächlich. Das ist ganz wichtig. Also das Pressenmanagement, also das sind dann diese handwerklichen Sachen, die bei uns oft nach Schema F gemacht werden. Das haben wir bei uns dann eingeführt, ganz individuell zu machen.
Asselheim ist Heimat und gleichzeitig auch Arbeitsplatz, Baustelle. Was ist das größte Geschenk und was der härteste Gegner, die größte Herausforderungen für dich, für euch?
Ja, also als kleiner Bub auf dem Acker war die größte Herausforderung die vielen Steine. Also wir sind steinreich. Und das Arbeiten, ich kann mich auch erinnern, als wir die erste Weinberge, wo ich dabei war, angepflanzt haben, noch mit der Rotthacke, ne, also richtig schön eingehackt. Das war kein Spaß. Also die Steine waren echt eine Herausforderung und sind aber jetzt unser Kapital. Also die machen Spaß. Und wir sind auch im Tal, das nach Westen hin offen ist. Also wir haben keinen Wald hinten dran. Das heißt, wir haben auch ein stetiger Wind. Das ist auch sehr positiv fürs kühlere Klima. Also das prägt uns einfach, dieses karge, kühle, steinige. Man überlegt sich auch oft, ob man noch einen zweiten oder dritten Arbeitsgang mit der Maschine in dem Weinberg macht oder es doch besser sein lässt, weil es doch sehr teuer wird irgendwann.
Und das schmeckt man auch im Glas?
Ich hoffe erst, dass man diese Schufterei dann auch als Belohnung im Glas schmeckt, so wie der Charakter unseres Weines sich entwickelt hat über die letzten Jahre. Dass wir das eben durch das ja, einzelne Weinberge herausstellen, ausprobieren, weil wir haben natürlich auch innerhalb des Südhangs verschiedene Neigungen. Wir haben auch ein Weinberg oder mehrere Parzellen, die sind dann Richtung Osten geneigt, sind gegen Westen geschützt, die haben wieder einen ganz anderen Charakter. Dort ist auch komischerweise mehr Löss. Da muss irgendwie in der Evolution Löss hingekommen sein, weil der Rest ist kalkig und felsig.
Ja, du hast die Steine genannt, du hast den Wind genannt. Ich hatte auch im Kopf, auch als Ergebnis des Vorgesprächs, das wir geführt haben, Cool Climate, ne? Ist bei euch auch, sagen wir mal, durchaus ein Geschenk. Und wenn man das mit der klassischen wärmeren Pfalz vergleicht, ist das schon so ein bisschen ein singulärer Hotspot da bei euch. Was heißt, du hast Kalk erwähnt, was heißt Cool Climate auf Kalk bei dir konkret und wie übersetzt du das dann auch in ganz konkrete Entscheidungen?
Ja, also ich kenne es ja von Haus aus, von meinem Opa noch, das Asselheim, das gehört auch noch zur vorgehenden Frage dazu. Was bedeutet Asselheim? Asselheim bedeutet natürlich auch, dass es in der vergangenen Jahrzehnte als Weinbauort überhaupt nicht Existenz war in den Köpfen der Weintrinker, weil es eben eine sehr kalte Gegend war und die Weine doch unreif waren. Vor allen Dingen, wenn man etwas mehr Masse produziert. So, und jetzt bedeutet das für uns, wir sind in Erträge sehr, sehr tief. Also das ist mal eine grundsätzliche Geschichte. Massenertrag geht in unserem Dorf nicht, wenn man reife Trauben haben möchte. Das heißt, wir sind etwa bei 5.000 bis 7.000 Liter im Schnitt der Weinberge. Das ist also nicht so sonderlich viel. Und ich wollte auch vom Cool Climate her alles ausprobieren. Also es bedeutet auf jeden Fall eine höhere Säure, ein tiefer pH-Wert, was mittlerweile sehr gut ist, sehr elegant ist. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht zu unreif werden. Also dieses Problem oder diese Herausforderung haben wir trotzdem jedes Jahr. Und wir haben die ganze Spielwiese von 180 Meter Höhenmeter bis auf 300. Also ich habe tatsächlich ganz oben auf dem Bergrücken auch noch was angepflanzt. Da war nur am Randbereich Weinberg und da ist der Reifeprozess etwa 8 Tage später wie 7 Kilometer weiter in Laumersheim. Das ist also nicht weit weg. Wir können hinschauen, und aber das nehmen wir jetzt zum Spielen. So, und wie machen wir es? Also noch vor 15 Jahren war es natürlich noch ein Mehrproblem. Also wir merken schon, dass die Erwärmung massiv stattfindet im Sommer. Wasserproblem haben wir keins im Augenblick, Gott sei Dank, weil wir Letten im Untergrund haben. Also die Reben gehen tief genug. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist tatsächlich Verschiebung nach vorne. Bei meinem Opa, also 40 Jahre zurück, war die Ernte grundsätzlich im Oktober bis November. Letztes Jahr haben wir angefangen am 26. August. Also das sagt ja schon viel aus. Ja. Das heißt, wir gehen einfach früher. Also wir warten auf keinen Fall, bis der Alkohol durch die Decke geht, sondern wir atmen früher, haben trotzdem aber noch sehr niedrige pH-Werte und eine kräftige Säure.
Matthias, ohne dass wir jetzt in technische Details kippen, die Frage, woran erkennst du das ideale Erntefenster? An den Öxle-Werten, am pH-Wert, an der, sagen wir mal, Phenolreife oder einfach am Bärenbiss?
Ja, die Kombination und das Wichtigste, die Erfahrung. Also das erste Mal war ja 2003, dass wir viel zu spät geerntet hatten. Das haben wir nur einmal gemacht. Und dann kann ich dann nachher erklären, was wir für Investitionen getätigt haben. Also wir müssen schnell sein. Wir schauen hauptsächlich nach dem Aroma der Beere, bei Pinot nach der Festigkeit der Schale. Wir sind auch davon weggekommen, Blätter zu entfernen auf der Sonnenseite, weil es mir zu gefährlich ist wegen Sonnenbrand und so weiter. Wir gucken, dass Lockerbärigkeit da ist, und damit fahren wir ganz gut. Also wir messen Säure, pH-Wert, Zucker. Und aus diesen Parametern mit, ich bin jeden Tag draus, probiere im Prinzip die Beeren und die Trauben und habe dann im Hinterkopf die Information der Analytik. Diese Kombination und dann die Erfahrung der letzten Jahre. Wo ist das optimale Zeitfenster? Und das weiß ich, es ist verdammt eng geworden, das Zeitfenster. Und wir haben 70 verschiedene Parzellen. Die habe ich so ziemlich im Kopf, wo die Gefahr am größten ist. Und dementsprechend, wir können innerhalb von 24 Stunden reagieren.
Nimm mich doch mal für einen Moment mit in einen Erntetag in Asselheim, an dem du gespürt hast, jetzt kippt es von Eleganz Richtung Opulenz. Was war da das Signal im Weinberg oder beim Bärenbiss, und welche konkrete Entscheidung hast du dann getroffen?
Also bleiben wir bei Spätburgunder. Bei Riesling ist es vielleicht nicht so auf den Tag. Bei Spätburgunder geht es auf den Tag. Also wir kontrollieren täglich dann die Zuckerwerte. Und das ist eigentlich der Hauptparameter, weil die Säure kenne ich dann, die testen wir jeden zweiten Tag. Und wenn die Schale noch fest ist, ich mag eine schöne, kräftige Schale haben und der Alkoholwert geht so bei 12,7, 12,8, irgendwo in dem Bereich ist er, dann wird der nächste Tag geerntet.
Und dann musst du die sputen? Dann brauchst du eine schlagkräftige Truppe?
Ja, klar. Wir haben 12, 14 Personen als Handerntemannschaft. Die ist täglich erreichbar. Wir tun die mit einem Kollegen quasi zusammen austauschen, die Leute. Dann ist jeder schlagkräftig und wir haben eben, ja, können schnell reagieren. Wir sprechen uns da gegenseitig auch. Das geht also sehr gut.
Welche Parzelle ist bei dir die Lehrmeisterin, die am schwierigsten zu kühler Eleganz zu zwingen ist? Also eine wärmere Lage. Und was tust du dort anders als im Rest deiner anderen Lagen?
Grundsätzlich plant sich dort was hin, was die Wärme besser verträgt. Also das ist das Wichtigste. Das habe ich gelernt, sehr früh gelernt. Ich habe ganz arg versucht aufzupassen, welche Top-Winzer, auch hier im Dorf, was hat mein Opa gemacht, wo hat er gesagt, oh, mach das auf keinen Fall. Und dann, glaube ich, habe ich tatsächlich keine Rebsorte in der kritischen Lage sitzen, wo sie eigentlich nicht hingehört. Ich habe dreimal in meinem Leben falsch gepflanzt, jeweils so etwa ein halbes Hektar. Da habe ich 5 Jahre zugeschaut und dann habe ich es wieder gerodet. War teuer, lernt man schnell. Also die Lernkurve ist dann ganz steil.
Ja. Matthias, wenn du Asselheim einem Sommelier erklären müsstest, was würdest du sagen? Wie würdest du ihn versuchen, von Asselheim zu begeistern?
Doch, da habe ich schon einige Erfahrungen. Das geht ganz einfach. Ich lade ihn ein. Wir haben hier eine Mitarbeiterwohnung. Der muss in der Ernte kommen. Und dann arbeiten wir 14 Tage zusammen. Dann hat er es komplett verstanden. Also das geht am schnellsten. Weil es ist wirklich... Gut, Sommeliere sind ausgebildet, die waren schon in vielen Gegenden, die kennen die Problematik. Es kann tatsächlich halt um den Bergrücken herum 2 Kilometer weiter ganz anders aussehen. Und von daher ist vor Ort immer das Beste. Ansonsten muss ich mir das eben erklären mit diesem ständigen Westwind, der bei uns durchs Tal pfeift. Dass natürlich im Sommer es unten kühler ist wie oben. Und das sind alles so die Parameter, die man ja kennt. Deshalb sind die mittleren Lagen eigentlich die besten. Ganz oben haben wir was hingepflanzt, Grauburgunder. Da probieren wir was. Da arbeiten wir auch mit Maische-Gärung, Maische-Standzeiten. Und da kriegen wir dann tatsächlich auch Grauburgunder hin mit pH-Werte, die schön tief sind, teilweise an die 3,0 sind und ernten dann auch mit 12,5, 12,8. Alkohol, aber spät. 3 Wochen später, 14 Tage später mit dem Pinot. Und das muss man ihm erklären und dann können wir es dabei probieren. Und dann ist es meistens auch einleuchtend.
Ja, also gerade jetzt im Zuge der, ja nicht jedes Jahr, aber doch generell wärmer werdenden Rahmenbedingungen, seid ihr da als Cool Climate Ecke letztlich bevorteilt. Gleichwohl hast du gesagt, wir müssen auch schon gucken, dass es reif wird. Ne? Es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer ist, oder?
Nein, ein Selbstläufer ist kein Fall. Hauptsächlich muss ich die Erntemenge, also wenn die Erntemenge im vernünftigen Rahmen ist und die ist weit unter 10.000 Liter, dann im Rahmen, was natürlich für manche Winzer gar keine Option ist, weil sie mit viel höheren Mengen kalkulieren müssen, dann wäre Asselheimer Berg völlig falsche Standort. Also, wenn die Menge unten ist und wir haben Lockerbärigkeit, bekommen wir eigentlich jedes Jahr reife Trauben und wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu hoch marschieren, also nicht in die Überreife. Also es ist anders wie vor 30 Jahren, da war eher die Unreife die Gefahr, heute ist die Überreife die Gefahr.
Okay. Und der Wind, den du ja immer wieder ins Feld führst, ist der auch so ein bisschen ein Vehikel, um Pilzkrankheiten zu verhindern? Oder habt ihr da trotzdem mit zu tun?
Nee, das schützt schon, ist schon sehr positiv. Also der Wind tut das Panospora-Risiko schon stark vermindern und Oidium auch. Also wenn die Laubwand locker ist, die Traumgerüst locker ist, Botrytis vor allen Dingen, also da haben wir weniger Gefahr. Und ja, und eben aber auch kühler, wir haben deshalb auch eine etwas spätere Reife. Das ist ja das Positive. Jetzt im Augenblick, ja.
Okay, wir haben jetzt, glaube ich, Ort und die Reifemechanik bei euch verstanden. Jetzt will ich, dass wir das mal im Glas versuchen nachzuvollziehen. Und zwar anhand von zwei Weinen, die zwei verschiedene Medien von Präzision meines Erachtens sind. Lass uns beginnen mit deinem Chardonnay Asselheim. Und ich hatte ja Gelegenheit, den vorab im Glas zu testen, zu verkosten. Und ich muss sagen, es ist für mich ein Lehrstück in Balance, weil er verbindet eben so eine cremige Textur mit einer superschönen Frische, viel Saftigkeit und hat zudem dann noch so einen feinen Griff, der den Wein überhaupt nicht breit werden lässt. Er hat 13 Volumenprozent, glaube ich, aber ja. Er ist null Breite, er ist super fokussiert ja. Und gleichzeitig wegen dem Fokus wahrscheinlich gleichzeitig hat er erstaunlich viel Energie. Also nicht eine spitze Säure, sondern eher so als Zug unter der Textur und salzige Länge, die man nicht einfach so erwartet, finde ich. Und das wirkt alles nicht gemacht, sondern sehr organisch. Ne? Cremig, aber präzise, saftig, aber strukturiert. Mhm. Erzähl mir den einen Moment im Ausbau, wo du bei diesem Chardonnay im Fass gedacht hast, jetzt ist er da. Was war der Marker vielleicht?
Was war der Marker? Also, es ist tatsächlich so beim Probieren, ich liebe diese Art, genau diese Art. Also wir haben jetzt seit 4, 5 Jahren am Chardonnay uns probiert. Die Weinberge sind auch noch nicht so alt. Wir haben noch nicht so viel Chardonnay-Erfahrung. Aber vor 7 Jahren in Burgund eben den Traum Chardonnay. Das war so eine Flasche, so eine Kompassflasche, probiert, auf dem Tisch gehabt für ein Heidengeld. Und da habe ich gesagt, oh, da in die Richtung, das gefällt mir. Und das ist auch das Persönliche am Wein. Jeder hat ja einen anderen Geschmack, eine andere Zielrichtung, was er mag. Und das hier ist genau den Charakter, den ich am Wein liebe. Und vielleicht spiegelt sich das auch in meinem Charakter. Und was interessant ist, ist auch so, wie er hier sich präsentiert. Die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, ist er lange, lange haltbar. Mhm. Und wann habe ich das gemerkt? Gut, wir gehen regelmäßig durch unseren Barrikeller durch, mit dem Stechheber probiert. Und das ist vielleicht so eine Kindheitserinnerung. Ich wusste das noch von meinem Vater. Da sind wir durch den Keller gegangen. Ich war noch kein Winzer und wusste nur, oh, furchtbarer Beruf, das schmeckt ja alles nicht. Weil es tatsächlich so war, zu meinem Vaters Zeit, da mussten Weine im Keller noch, da wurden Tannine weggenommen und geschönt und was alles auch erlaubt ist, das findet bei uns alles nicht statt. Also der Grundstock ist tatsächlich im Weinberg. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Trauben müssen ein Traum sein. Und dann werden die eben, die 13 Volumenprozent brauchen wir. Die sind bei uns elegant. Was drunter ist, wird unreif. Von daher darf man nicht 13 Volumenprozent mit 13 Volumenprozent vielleicht mehr an der Mittelhart vergleichen. Mhm. Oder andere, oder Baden. Das ist das eine. Und dann eben die Säure von diesem. Ich schaue ja hin auf den Weinberg. Das ist halt ein sehr karger Boden. Und wenn diese zwei Sachen zusammenpassen. Tannin haben wir im Griff, weil wir ein ganz spezielles Presssystem haben im Betrieb. Da lassen wir uns auch überhaupt nicht stressen. Das ziehen wir jedes Jahr und für jeden Tag auch genauso durch. Und dann haben wir das eigentlich im Griff. Dann muss er nur noch, und dann kommen die Feinheiten, die habe ich wiederum in Burgund im Keller gelernt. Ich glaube, damit kann er ganz viel kaputt machen oder erhalten. Und das ist bei uns diese Balance zwischen Sauerstoff, Kohlensäure und Schwefel.
Lass mich das nochmal durch eine Nachfrage vielleicht präzisieren. Ich hatte ja bei meiner Beschreibung, da waren drei Begriffe ins Zentrum gerückt. Das war einmal die cremige Textur, das war die Energie, die er ausstrahlt, und das war dieser feine phenolische Griff. Wenn du diese Kombination hörst, was ist dafür bei euch, bei dir der erste Hebel? Ist es der Pressplan, das Heferegime oder die Holzführung?
Also Pressplan muss stimmen, absolut. Holz ist Erfahrung. Da arbeiten wir mit einer ganz tollen Tannerie zusammen, direkt in Burgund. Die ist klein und die Chefs machen die Fässer selbst. Die gehen auf meine Wünsche ein beim Produzieren und beim Umgang mit Feuer. Und da ist dann die Phenolik schön drin. Die Energie beschrieben auf Alkoholsäure.
Naja, Energie hat vor allem mit Struktur zu tun. Und dabei geht es meines Erachtens weniger um die Frage, wie viel Struktur, sondern wie lebendig ist diese Struktur in der Zeitachse. Ja. Ein energiereicher Wein bewegt sich, er trägt Aromatik und Geschmack mit Spannung durch Auftakt, Mitte und Finale, ohne zu satten, zu ermüden oder breit zu werden. Und da gibt es einmal Antreiber und es gibt auf der anderen Seite Bremser von Energie. Säure, CO2, präzise Phenolik, aromatische Klarheit, das sind alles Dinge, die den Eindruck von Energie befördern, während hoher Alkohol, Restzucker, Holzsüße und Oxidationsnoten das energetische Potenzial eher bremsen.
Die kann man relativ schnell zerstören. Wir achten ganz arg auf den richtigen Zeitpunkt der Batonnage und des ersten sehr behutsamen Schwefeleinsatzes. Also diese Kombination, und das machen wir nicht nach Schema F, sondern tatsächlich, da arbeiten wir richtig mit Glas. Wir beobachten das über den ganzen Tag. Wie findet die Oxidation statt? Wie schnell setzt sich die Hefe, die aufgerührt ist, wieder ab? Und damit, glaube ich, können wir sehr gut handwerklich arbeiten.
Kann zu viel Batonnage zu Lasten von Energie gehen?
Ja, ich kann, bei der Batonnage kann man schon sehr viel falsch machen. Da haben wir auch noch nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber ich bin gerade dabei, noch etwas feiner zu arbeiten. Mein Bekannter in Burgund, ich nenne ihn mal so, Mentor, Vorbild, macht Batonnage zum Beispiel niemals mit Aufrühren, sondern eher, das ist ein kleines Geheimnis, das ich jetzt verrate, ja. Er hat ein ganz dünnes Röhrchen und schießt CO2 da rein, ganz vorsichtig, damit der Wein immer während der Batonnagezeit, die ja über mehrere Monate gehen kann, einen Oxidationsschutz hat und nicht die CO2, die von dem Säureabbau gebildet wurde, rausgerührt wird. Mhm. Wir arbeiten hier mit 10 und 15 Milligramm pro Liter Einsätzen. Also fachlich falsch, wird jeder Professor sagen. Professor Fischer garantiert und die anderen auch. Aber wir haben damit, ich habe dazugehört in Frankreich, es hat mir geschmeckt, ich glaube denen und lasse ich auch mein Bauchgefühl und wir machen es so. Und das Ergebnis ist ja ein sehr stabiler Wein. Mhm,
Und woran merkst du dann im Ausbau als erstes, dass es kippen würde Richtung Breite, Richtung Härte, wenn du das fortsetzt? Also wo ist dein Stoppschild, dass du merkst, jetzt ist gut?
Ja, weil wenn man drüber ist, ist man vorbei. Ja. Also das Gefühl, wenn es optimal ist, abfüllen. Weil besser wird es dann auch nicht mehr. Also klar hat man immer mal einen Barrique auch verloren an das lapidar wird. Und da hat man dann, Lernkopf ist wieder ganz schnell, weil das sind 300 Flaschen, die dann quasi nicht mehr die Qualität haben, ein Barrique. Und eigentlich, wenn der optimale Zeitpunkt ist, dann muss halt auch gearbeitet werden. Also wenn da die Sommerferie oder irgendeine andere Ferie stehen, das muss vorher passieren. Ne? Also da kennen wir auch keine, das wird gearbeitet. Das macht die Familie Gott sei Dank dann auch mit und die Mitarbeiter.
Matthias, wenn du eine Stellschraube ändern dürftest, um noch ein bisschen mehr Energie in deine Weine zu bekommen, oder jetzt hier auch in deinen Chardonnay, würdest du früher lesen, strenger fraktionieren beim Pressen oder am Hefelager drehen?
Boah, war ich gerade vor ein paar Wochen bei einem Kollegen in Burgund und er sagt, er ist ganz klar der Meinung, die Stockanzahl pro Hektar erhöhen. Und das haben wir ja gemacht. Und ich glaube, das ist ein guter Hebel. Also länger Hefelager, glaube ich, führt zu keinem Erfolg. Und mit der Säure muss man stark aufpassen, pH-Wert, weil es geht dann auch schnell in Asselheim ins Säurebetonte. Und da bin ich empfindlich, vielleicht ist das meinem Alter geschuldet. Also das müssen wir schauen. Also ich würde eher tatsächlich im Weinberg noch arbeiten.
Okay, nicht früher lesen, sondern
Noch konzentrierter, also weniger Trauben pro Stock.
Okay. Dann lass uns mal zu deinem Sekt Pinot Brut Nature übergehen, der ja sehr, sehr, sehr lange auf der Hefe gelegen hat. Wir hatten jetzt beim Chardonnay ja ein schönes Beispiel für Präzision. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit CO2 als Strukturgeber funktioniert. Ich hatte ihn auch im Glas, habe ihn probiert. Und bei dem Sekt hier ist mir vor allen Dingen die Art von Trockenheit ins Auge gesprungen. Sie hat mich beeindruckt, weil knochentrocken, aber überhaupt nicht hart oder kantig. Die Perlage ist super fein, zart, cremig. Ja, sie gibt dem Wein so eine wunderschöne Einfassung. Und gleichzeitig ist da ja enorm viel Tempo drin und Puls. Und dann hat er auch Persistenz hinten raus. Und im Finale, ich hatte ihn schon geschluckt, da kam hinten raus nochmal so eine dezente Umami-Spur und eine salzige Linie. Und die hat das Ganze nicht streng gemacht, sondern ich fand sehr erwachsen. Also das war ein in sich genauso harmonisches Ganzes wie der Chardonnay eben. Und die Frage, gelingt dir das immer so gut? Weil Brut Nature ist ja nicht ganz einfach.
Oh, wenn mir das immer so gelingen würde, wäre super. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, was mir auch sehr gut gefallen hat. Eben, ich habe ihn auch im Glas gehabt. Es animiert auch, noch schön weiter zu trinken. Vor allen Dingen freitags, mittags. Ich habe ihn auch gerade im Glas gehabt, also macht total Spaß. Es gelingt nicht immer. Und wir sind auch noch am Ausprobieren. Wir sind noch jung, was die Sektgeschichte angeht. Was ich gemerkt habe, ist, dass unsere Böden sehr gut zu passen. Vom Kalkboden und dann eben Spätburgunder, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay eigentlich sehr gut. Und es hat sich ja von der auch wieder gezeigt, geringe Erträge, hier eine sehr, sehr frühe Ernte.
Wann war das? Ende August?
Das ist Ende August, ja. Mhm. Also wir müssen extra unser Sommerurlaub abbrechen dafür und fahren, das ist dann 25, mittlerweile Ende August, ja. Weil wir haben ja hier auch einen Sekt, der fertig ausgebaut nur 11,5 Volumenprozent hat.
Ja, richtig. Ja, ja, dann hat der Grundwein 10, ne? 10, 2 oder was
ja,
auch immer.
Ja, genau. Mhm. Ja, also eigentlich nach Weingesichtspunkte unreif. Und ich glaube aber, das steht ihm, das braucht er. Da muss ich auch zugeben, Champagner beschäftigen wir uns erst gerade. So der Anfang, so seit 2, 3 Jahren trinken wir enorm viel davon und probieren alles aus, was uns schmeckt und nicht schmeckt und deutsche Sekte und gute Cremants. Und um uns selbst zu bilden, in welche Richtung würden wir gern gehen. Parallel probieren wir natürlich hier aus, was geht eigentlich bei uns und wie wird es. Und ja, Tanninmanagement, ganz, ganz wichtig. Alkoholtief, kerngesunde Trauben. Also das Ganze, was man ja auch gelernt hat, anwenden. Und dann einfach lang Zeit lassen, liegen lassen. Es ist tatsächlich ein tolles Gefühl. Und das haben wir auch in unserem Weinkeller so, wenn man nach der Gärung im Prinzip auch nichts machen muss, sondern der Wein ist einfach trinkfertig. Er macht Spaß, so wie er ist. Und da muss man nur den richtigen Zeitpunkt eben, ne? Also Sekt, wenn der Rohsekt abgefüllt ist, probieren wir natürlich auch schon mal nach einem halben Jahr, ja, weil man ja neugierig ist. Und dann nach einem anderthalb Jahr, nach zweieinhalb Jahren immer mal wieder und merkt dann beim Sekt, wie eben die Hefe, die Reife arbeitet und da diese Stringenz, das Kräftige wegnimmt und ihn elegant und erfrischend.
Das ist ja, 100% Pinot, also Spätburgunder. Ja. Ganztraubenpressung sicherlich.
Ja.
Und dann 60 Monate. Du hast gesagt, ihr habt immer wieder probiert. Waren die 60 Monate quasi Ergebnis von immer wieder probieren und sagen, ach, das braucht noch ein bisschen, das kann dem zugutekommen? Oder war das schon von Anfang an das Ziel, das auf 60 Monate hin zu gestalten?
Also das Ziel war, einen fantastischen Sekt zu machen. Für mich ist immer das Maßstab oder der Maßstab, wenn wir eben zu Freunden nach Frankreich fahren, die ja oft ihre Produkte ja lieben über alles. Und wir bringen Produkte aus Deutschland mit, die sie ja gar nicht kennen. Und wir probieren dann blind und ich sehe große Augen. Und die Gläser sind ganz schön leer. Das ist eins meiner Kriterien, neben natürlich unseren Kunden auch. Sekt ist bei uns ein Nebenprodukt, in Anführungszeichen. Das ist unser Hauptprodukt. Und das muss einfach das Beste sein, was wir machen können. Um das rauszufinden, muss man vielleicht auch ein bisschen überziehen. Es könnte sein, dass er vielleicht auch schon nach 48 Monaten gut ist. Aber ich tue da gern auch mal ein bisschen überpacen. Und ich habe auch noch einen, der heißt dann nach meiner Frau, Mademoiselle Anne. Der liegt dann auch 8 Jahre, 10 Jahre.
Okay, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich auch, sagen wir mal, Kapital, was Lagerplatz etc. braucht, bevor es euch Geld bringt, ne?
Das ist so, aber es ist dann aber auch ein Inflationsschutz, ja.
Ja, genau.
Genau, ne?
Ja, was ja beim Sekt immer noch wichtiger ist als beim Stillwein, das ist die Art des Pressens.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, ihr seid ja dabei, noch Erfahrungen zu sammeln. Da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie schätzt du das ein? Wie kommst du da? Mit welchem Fingerspitzengefühl geht ihr da ran? Und seid euch da vielleicht auch jetzt schon sicher, auf einem ganz guten Weg zu sein? Weil das, was ich hier ja verkostet habe, zeigt ja, dass da keine bitteren Anteile da drin sind. Das müsst ihr also gut gelöst haben.
Ja, danke. Glaube ich auch, haben wir. Habe ich aber schon vor langer Zeit gelernt im Elsass bei einem berühmten Winzer und eben auch Burgund und Südfrankreich, wo das Tanninmanagement auch ganz wichtig ist. Weil wenn Bitterheit drin ist im Wein, die bekommt man nicht mehr raus und überdeckt leider ganz viel von den positiven Aromen. Und es war ein harter Schritt, dieses Invest. Also wir haben Pressen gekauft, die uns ermöglichen, selbst unter Zeitdruck langsam und gemütlich und ganz sanft zu pressen. Wir haben also kein jede Pressvorgang kann ohne Probleme 6, 8 oder 12 Stunden dauern, weil wir einfach Pressekapazitäten haben, mit denen könnte man auch locker 120, 140 Hektar Weingut wuppen. Wenn man schnell presst, aber wir pressen langsam. Also das war ein Invest, wo ich gesagt habe, es gibt so 2, 3 Sachen und ich habe da Gott sei Dank einen sehr sympathischen und guten Banker, der mir da vertraut hat, ja, und hat mir Geld geliehen und dann haben wir da einfach im Keller hier rein investiert. Ich glaube, das ist ein gutes Invest gewesen.
Und die Umami und Salzspur im Finale, die ich da beobachtet habe, ist das bei dir eher ein Effekt aus Hefekontakt und Autolyse oder würdest du sagen, das ist wirklich Asselheim und der Kalk?
Ich glaube, das ist Asselheim und der Kalk, weil ich beim Chardonnay finde ich es auch ab und zu Und auch beim Riesling, wenn er nicht so hoch im Alkohol, da muss man aufpassen, in Zukunft auch, dass der Alkohol nicht übersteigt. Und ja, ich denke, es ist der Kaltboden.
Und ich hatte auch ja da so ein Tempo gespürt, ne? So ein Puls, der auch genau wie bei deinem Chardonnay auf Energie hindeutet. Woran merkst du im Glas, dass das Tempo, dieser Puls eventuell auch mal zu schnell werden könnte? Also, dass es kippt in Nervosität. Muss man da bei der Lese aufpassen, dass man doch nicht zu früh letztlich dran ist?
Ja, genau, da sind wir gerade dabei. Vielleicht haben wir bei einem Cuvée ein bisschen zu früh geerntet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Geheimnis in der Sektproduktion, das Cuvée, das dann als Rohsekt abgefüllt wird, jahrgangsübergreifend zu verschneiden, ein Teil Edelstahl, ein Teil in alten Holzfässern, also da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Da kann man noch viel ausprobieren, da ist auch ein Riesenspielfeld. Und allerdings sollte man schnell lernen, weil man muss dann immer 4-5 Jahre warten. Und das Ergebnis, und das ist, Gott sei Dank, ich hoffe, ich habe ein gutes Bauchgefühl für solche Sachen, weil wenn man da nur mit Wissenschaft rangeht, ja, man muss erst mal 6-7 Jahre hinlegen und dann ist die Zeit um und dann kann man es nur noch der nächsten Generation weitergeben, die Info. Ja. Ich würde es schon gern selbst noch trinken wollen. Ja.
Nun hat ja Sekt einen ganz guten Lauf in den letzten Jahren, eigentlich einen besseren als Stillweine hierzulande. Könnt ihr euch vorstellen, das Thema Sekt in den nächsten Jahren noch ein bisschen auszubauen? Könnte das noch einen größeren Stellenwert einnehmen bei euch?
Es tut schon ein bisschen mehr. Wir haben gerade noch ein Cremant auch dekochiert und von der Begrifflichkeit noch ein bisschen bekannter ist und haben mit Pinot Meunier noch sehr vieles gerade gemacht. Also es wird jetzt nicht herausragend, aber es wird schon noch ein bisschen mehr. Ja, so 1-2 Hektar, denke ich, können wir schön verarbeiten als Sekt.
Wie ist generell das Portfolio aufgeteilt? Rotwein, Weißwein und Sekt?
Also wir sind sehr burgunderlastig geworden. Allein Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder sind 45% von unseren ganzen Rebsorten. Und Rot und Weiß ist etwa 40% Rot, 60% Weiß.
Wenn ich jetzt, Matthias, die beiden Gläser nochmal nebeneinander halte, ne, dann sehe ich im Grunde denselben Kern, nämlich beim Chardonnay cremige Textur mit Energie und Griff und beim Brut Nature auch zartcremige Palage mit Energie, Puls und einem salzigen Finale. Ist deine Handschrift am Ende eine Art präzise Energie, also Spannung ohne Härte?
Ja, also präzise, ich mag Genauigkeit. Also ich bin da penibel, das nervt bestimmt auch den einen oder anderen Mitarbeiter und auch in der Familie. Es kann auch selbst anstrengend sein gegenüber sich selbst, weil irgendwann muss man auch zum Potte kommen. Aber man kann natürlich immer noch mal ein Stück mehr und noch mal ein Stück mehr. Ein lieber Freund von mir, oder mein Liebster eigentlich, sagt auch, wenn wir unterwegs sind zusammen, ich glaube, jeden Morgen schaust du in den Spiegel und fragst dich, ob das gestern alles richtig war. Und also muss ich mich selbst abends so einfangen, weil irgendwann ist auch gut. Ich glaube, die zwei, mit denen bin ich schon wirklich auch sehr zufrieden. Mhm. Also das widerspiegelt auch so ein bisschen, ja, wie vorhin gesagt, den Charakter von uns.
Nochmal einen Blick zurück. Welche Entscheidung hat dir in den letzten Jahren am meisten wehgetan? Und zwar, weil sie einerseits zwar Qualität gesichert hat, aber Ertrag, Komfort oder Marge belastet hat.
Ja, das sind unsere Engpflanzungen eigentlich, klar. Ne? Ja, also das heißt, Weinberge, wo wir 15.000, 16.000 Rebstöcke pro Hektar gepflanzt haben, kommen jetzt ganz tolle Produkte, ganz tolle Trauben raus. Und das hätten wir eigentlich nicht gebraucht, ja, von der Arbeit her. Und von den Kosten brauchen wir, die Kosten sind völlig, ja.
Und die Pflege ist auch intensiv, ne?
Es ist alles intensiv. Man hat die dreifache Rebstockzahl, aber bestimmt die fünffache Arbeit.
Ja. Und was war trotzdem der Impuls oder die Vision, das zu tun?
Oh, ich glaube, wir Winzer sind schon auch ein bisschen verrückt manchmal. Also die Impulsion, und das war wieder die Reise nach Burgund oder in die Champagne, aber da in dem Fall Burgund und Weine. Ich meine, man hat eine gewisse Lebenszeit und auch eine gewisse Arbeitszeit. Und in diesem Zeitfenster kann man Sachen ausprobieren. Und ja, ich mag einfach so viel, wie es geht, ausprobieren auch im Leben. Ich mag es interessant haben, spannend haben. Und so sind wir auf die Idee gekommen. Wir konnten uns, Gott sei Dank, können wir uns das leisten. Das müssen wir uns halt erarbeiten. Und der Spaß ist jetzt erstmal, dass der Wein sehr, sehr lecker ist, sehr gut schmeckt, sehr interessant ist, tief ist. Also es ist mehr wie lecker, ne? Also das ist wirklich hochinteressant. Und das Krönchen wäre natürlich, wenn wir das Invest auch irgendwann mal wieder ein bisschen sehen könnten. Das werden wir jetzt sehen, da sind wir gerade dran am Arbeiten.
Ihr seid ja auch kein ganz kleiner Betrieb. Ich glaube 33, 35 Hektar, stimmt das?
Ja,
35 Hektar. Ja, und ich habe auf der Webseite bei euch gelesen, dass Handarbeit eine ganz große Rolle spielt. Wie gelingt das bei so einem großen Betrieb, da Handarbeit quasi ins Zentrum zu rücken und dafür zu sorgen, dass es einfach auch nicht nur eine Erzählung ist, ne?
Ja, aber wir sind schon vor langer Zeit einen interessanten Weg eingeschlagen. Ist auch ein sehr eigener Weg. Wir haben quasi eine Kooperation mit einem Winzer, der nur Außenbetrieb macht. Er war früher mal Mitglied von der Genossenschaft, hat nur Trauben produziert. Und diese Familie, die sind top ausgebildete Winzer und die führen quasi das Personal im Außenbereich und arbeiten im Weinberg. Wir machen das Hand in Hand, wir besprechen uns oft. Aber ich habe da die Rücke frei, weil ich mich eben auf, ist eine Familie mit einem Sohn und es sind drei Chefs, die kennen sich aus. Und da kann ich mich 100%, das ist wichtig, 100% drauf verlassen. Wir gehen im Kellerteam auch regelmäßig raus, weil der Zusammenhang Handarbeit Keller, Handarbeit Weinberg, das muss zusammenpassen. Also wir im Keller müssen wissen, was draus wächst. Und umgedreht, die draußen sind, müssen wissen, was wir haben wollen.
Würde es dir der sehr viel ausmachen, wenn da auch mal wieder ein Jahr kommt, wo du sagst, ja, ich muss hier einfach mehr Fülle akzeptieren, weil das ist einfach so, vom Jahr mir so aufgezwungen?
Nein, ich glaube, wir können es. Wir arbeiten also sehr viel mit der Laubwand, mit der Hand. Das heißt, es passiert uns nicht mehr, dass wir komplett entblättern und wissen nicht, wie es Jahr wird. Man kann sich ein bisschen drauf verlassen, auf diese Hochdruckgebiete, die dann lange hängen bleiben. Wenn wir sowas haben, entblättern wir nichts. Ne? Also jetzt lassen wir mal Cabernet Tempranillo weg. Die können auch die Knallsonne vertragen. Aber die ganze Burgunder-Rebsorten, Rieslinge, lassen wir die Blätterwand Richtung Sonne zu, auf jeden Fall. Und dann haben wir eben diese tolle Erntetruppe, die dann immer ein bisschen früher kommt. Ist halt alles ein Invest, klar. Die müssten nicht da sein, aber sie kommen. Dann muss man sie auch bezahlen. Und dann machen wir nochmal vor der Ernte eben Handarbeit, Blätter weg und so weiter, wenn es dann sein muss. Weil 5 Tage Sonne direkt in der Reifephase können dann eben diese Rest Reife und interessante Spannung, Aromatikbildung nochmal bringen.
Verstehe. Matthias, jetzt noch was, das ich in Spitzenbetrieben immer ziemlich spannend finde. Woher kommt bei dir der produktive Widerspruch? Wer oder was ist das Korrektiv, damit du nicht betriebsblind wirst? Ich glaube, sowas braucht man, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir tauschen uns viel aus. Wir tun einmal in der Woche zusammen essen im Betrieb, wo jeder Blindproben mitbringt, die wir auch blind probieren. von den Mitarbeitern. Draußen probiere ich sehr viel. Also man muss sich schon in Frage stellen öfters und sich nicht auf die Schultern klopfen und denken, doch, das ist ja super, was man hier macht. Toller Typ. bei mir ist es eine Sache der Natur. Ich kann es eigentlich heute noch nicht glauben, weil wenn man mich gefragt hätte vor 25, 30 Jahren, können wir hier in Asselheim Spitzenweine machen, was auch ich nicht behaupte, dass wir es können, sondern das behaupten manche unserer Kunden, ja. Und dann hätte ich es nicht geglaubt. Aber bei absolute Blindproben, und Blindproben sind blind, da darf man wirklich auch keinen Flaschenhals sehen mit irgendeiner Banderole drauf und kann erahnen, was es ist. Und da zeigt sich dann wirklich die Qualität. Und wenn man das über mehrere Tage mit dem Wein macht und verfolgt, wie er dann im Glas steht, auch nur nach 2 Tagen, weiß man schon, was die Qualität des Bodens und des Terroirs und des Winzers hergibt.
Matthias, wie möchtest du, dass Sommeliers euch in einem Satz beschreiben? Und was soll nicht mehr gesagt werden?
Sommeliers über uns. Also ich darum, am besten, sie kommen zu uns, sie sehen, dass wir bodenständig, hart arbeitend, und das soll sich im Wein widerspiegeln, dass es einfach ein geradliniges, ohne Schnörkel, ein Produkt, wie es gewachsen ist. Also, und das kann auch mal anders schmecken, ne? Also der Chardonnay, dem erlaube ich auch nächstes Jahr mal ein bisschen anders zu sein.
Ja. Wie? In welche Richtung wird's gehen?
Ach, er kann mal ein bisschen schlanker sein, er kann auch noch ein bisschen cremiger werden. Ne? Also das ist die Natur, das kommt auch automatisch. Also ich würde jetzt nicht versuchen, mit erlaubten Verschnitten über die Jahrgänge das zu kletten zu wollen. Sondern, wir haben ja auch Stammkunden, entweder in Restaurants, die immer gerne Gaul trinken, also die wollen ja auch vielleicht mal ein bisschen Abwechslung haben. Und die Natur bringt ja die Abwechslung. Wir müssen ja die Jahrgänge nicht egalisieren, dass die gleich sind alle.
Ja. Welche deiner Weine sind am Markt Türöffner und welche sind Statements?
Ja, Türöffner sind immer, wenn wir mal wieder so eine neue Geschichte machen, wie Maische vergorene Grauburgunder. Also eigentlich sind die, hinter denen ich 100% stehe und die ich neu gemacht habe oder wir neu gemacht haben, das sind oft Türöffner. Und mit dem Gespür Preis-Leistung, weil wir doch viel in der Gastronomie auch vertreten sind. Und Statements, das überlasse ich den anderen eigentlich. Wie gesagt, wir haben eine ganz tolle Geschichte bekommen aus Dänemark. Eins der Top 10 Weltrestaurants, Weltbesten, haben schönen Wein aus Burgund gesucht, eine berühmte Lage. Und unser Händler hat tatsächlich ein Pinot von uns reingeschmuggelt in die Probe.
Glückwunsch.
Und wir hatten gewonnen. Cool. Wir waren erster Platz. Und Rasmus Munk ist der Chefkoch dort. Also wer ihn kennt, weiß, welches Restaurant ich meine. Und er hat dann tatsächlich unseren Wein dann auch ausgewählt und hat ihn auf die Menübekleidung gesetzt für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Und das war für uns natürlich ein Riesenschub nach vorne. Von daher, das überlasse ich den anderen, also den Weintrinkern, den Sommeliers, den Chefkochs und den Weinhändlern, ja.
Welche Kritik an euren Weinen war in den letzten Jahren die produktivste? Und was hast du daraufhin konkret verändert?
Kritik, also tatsächlich sind wir ein bisschen vom Lob verwöhnt. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, aber ist vielleicht schon ein bisschen länger her, ist tatsächlich das Säurespiel. Das ist aber auch unserer Gesellschaft ein bisschen geschuldet. Ich persönlich mag sehr gerne sehr leichte, also mit wenig Alkohol behaftete Weine, und mit einer sehr kräftigen Säure kann ich sehr gut trinken, mag ich. Aber das ist natürlich was zum Kauen, da muss man was Gutes dazu essen. Da kann auch ein bisschen Fett dabei sein, ne? Was ja auch schon mittlerweile verpönt ist. Also ich glaube, in der Säurekritik, die überlege ich mir dann schon noch mal ganz genau.
Ja gut, das ist nicht jedermanns Sache, das ist schon klar. Da sind manche empfindlicher als andere. Es kommt auf den Markt an, den man bespielen will, ne?
Genau, ne? Und wie gesagt, ein Wein, da muss man auch unterscheiden, ob es ein Gutswein, ein Ortswein, ein Lagenwein ist. Bei Lagenwein nehme ich mir eigentlich alle Freiheiten. Also der muss hauptsächlich uns, das heißt uns als Weingut, als Familie, als Mitarbeiter, unseren Kunden, den engsten Freunden, die müssen sagen, boah, das ist toll. Wenn da jemand sagt, nee, das ist nicht mein Ding, dann ist es so. Und klar, bei den Gutsweinen, die 100-fach an manche Abende im Restaurant ausgeschenkt werden, das muss schon passen, wobei verbiegen tun wir uns auch nicht. Also wir versuchen da nichts mit Süße irgendwie sehr gefällig zu machen, sondern lieber mit wenig Tannin und relativ trocken zu arbeiten, zum Beispiel. Das ist ja so ein Gegenpart. Ja, also wir machen es da auch nicht einfach.
Lass uns in die Zukunft gucken. Was sind deine drei Wetten für die nächsten 5 Jahre? Eine im Weinberg, eine im Keller und eine im Sortiment. Welche ist die riskanteste und warum gehst du sie trotzdem an?
Also unsere Engpflanzung ist schon eine Wette. Uiuiui. Also ich hätte besser vor 3 Jahren Gold gekauft, ja. Wäre besser gewesen. Also das ist passiert. Eine neue Wette, meinst du eine neue
Ja,
Wette, die wir
ja.
vielleicht noch machen? Rebsorten, also nee, eigentlich, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir uns mal ein bisschen zurücknehmen. Ich hätte, also Piwis würde ich jetzt noch nicht so ganz drauf wetten, könnten wir vielleicht was machen. Also wir fühlen uns gerade wohl, genauso wie es ist.
Auch im Keller.
Im Keller fühle ich mich super wohl. Also da haben wir alles richtig gemacht, meiner Meinung nach für uns. Ich hätte gerne natürlich einen Keller auf der grünen Wiese mit Platz, den haben wir nicht. Also wir sind um den Keller herum sehr beengt, aber das kann ich nicht mehr zaubern, das geht nicht mehr. Da müssen wir halt improvisieren. Ansonsten im Keller bin ich auch. Ich bin mit meinen Lieferanten von den Holzfässern zufrieden, mit den Abläufen zufrieden. Das haben wir gleich so. Nee, bin ich auch sehr zufrieden. Und das dritte war ja dann der Vertrieb.
So, ja,
Oder
Sortiment, Sortiment.
Sortiment. Auf jeden Fall uns treu bleiben. Wenn was Neues käme, mindestens eins oder zwei streichen. Also Sortiment eher noch zusammenstreichen. Und damit man sich noch mehr fokussieren kann, mehr konzentrieren kann auf diese wichtigsten Sachen, die einem Spaß machen. Also, da sind wir eigentlich. Ich fühle mich da im Augenblick sehr wohl. Die Richtung, ja, Bio-Weinbau, ne, da sind wir sehr gerade am Informieren, ob zum Teil am Umstellen von einer anderen Sorte schon. Das probieren wir aus, ohne dass wir drüber reden. Haben ja die Geschichte mit dem Lavendel angefangen. Das gibt ein sehr interessantes. Da kriegen wir Input. Das ist ja auch ein Produkt mit Duft, mit Aromatik. Also, und das ist schon total, also komplett in Bio. Wir versuchen da vielleicht Weinberge. Könnte sowas sein im Weinberg, dass Lücken, die jetzt entstehen, weil die Weinberge es qualitativ nicht bringen, aber auch von der Bewirtschaftung her sehr anstrengend sind, dass wir die stilllegen und machen, geben der Natur was zurück in Form von Nussbäumen, Mandelbäume, Heggen, Naturheggen, Blühwiese. Also das wird da arbeiten wir gerade dran, intensiv.
Verstehe. Auch eine gute Idee. Welche Entscheidung würdest du deinem 25-jährigen Ich mitgeben und welche würdest du ihm verbieten?
Also meinem 25-jährigen Ich würde ich, anders wie ich damals, den würde ich in die weite Welt schicken
Schicken.
und nicht so früh zurückholen wie mich. Ich würde ihn, ja, und ich würde ihm verbieten, zurückzukommen. Genau.
Nicht so früh zumindestens.
Ja, nicht so früh, ne?
Ja.
Also so 10 Jahre, 8 Jahre raus in die weite Welt. Ne? Weil man bekommt schon ganz schnell Scheuklappen. Man muss arg aufpassen. Betriebsblindheit, ne? Und denkt, der Nabel der Welt ist hier
In der Pfalz.
Asselheim. In der Weltpfalz. Ich meine, wir haben zwar die Weltachs hier in der Pfalz, das ist ja klar, und die wird auch geschmiert mit Riesling, aber ja, es gibt noch andere tolle Gegenden.
Und zum Schluss ganz persönlich, Matthias, was soll ein Mensch fühlen, wenn er einen deiner Weine trinkt? Mal jenseits von gut gemacht.
Ja, ganz toll ist, wenn Sie sich daran erinnern, auch was dann war. Das erleben wir oft hier bei uns im Probierraum, wenn die Gäste kommen und sagen, oh, den Wein hatten wir für 3 Jahre aufgemacht und zu unserer Hochzeit oder ein toller Abend mit der Frau und erinnern sich immer noch an den Geschmack. Also unser Wein soll einfach Erinnerungen wecken an den Wein und an diese, nur meistens wird ja auch irgendwas drumherum gemacht. Ein schönes Essen, schöne Gespräche, nette Menschen. Ja, die Erinnerung, das wäre schön.
Ein schönes Schlusswort, Matthias.
Ja, danke.
Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe viel gelernt über nicht nur deinen Betrieb, auch über Asselheim und deine Präzision als Haltung. Das nehme ich mit heute Abend auf die Bettkante. Und ja, nochmal danke fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und für die netten, interessanten Fragen.
Danke, mein Lieber. Ja, okay. Tschüss.
Bitte. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Matthias Gaul aus Asselheim. Und ich glaube, was von diesem Gespräch bleibt, ist weder eine einzelne Technik noch ein einzelner Wein. Es ist eher eine Haltung, die Überzeugung, dass Präzision kein Selbstzweck ist, sondern der Weg zu etwas, das am Ende ganz einfach klingt. Ein Wein soll Erinnerungen wecken. An einen Abend, an Menschen, an das, was drumherum war. Wer so denkt, braucht keine Lautstärke. Alle Infos zu Matthias Gaul und zum Weingut findest du in den Shownotes. Dort habe ich dir auch meine 12-Minuten-Verkostung verlinkt. Das Audio zeigt dir sehr kompakt, worauf es beim Wein wirklich ankommt, wenn du ihn nicht nur beschreiben, sondern besser verstehen willst. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, freue ich mich sehr über dein Feedback. Und natürlich auch, wenn du Genuss im Bus abonnierst, weiterempfiehlst oder mir eine Bewertung dalässt. Danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Ausgabe von Genuss im Bus sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.